Der LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.
Mehr als ein Jahr lang ist André Kwiatkowski jetzt schon Präsident des Landessportbundes Niedersachsen. Er wurde beim 47. Landessporttag in Celle als Nachfolger von Professor Wolf-Rüdiger Umbach ins Amt gewählt. Und im ersten Amtsjahr des neuen Präsidenten ist einiges passiert, im organisierten Sport, aber auch weit darüber hinaus. Und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Erst einmal herzlich willkommen, André Kwiatkowski. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke, Jörg.
Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich mich freuen, wenn die Menschen, die unseren Podcast hören, dich ein bisschen kennenlernen. Also viele wissen wahrscheinlich, dass du LSB-Präsident bist, aber was müssen wir sonst noch über dich wissen?
Naja, ich bin jetzt 54 Jahre alt, habe eine kleine Tochter, die ist 9. Ich bin in meinem Hauptberuf Schulleiter der berufsbildenden Schulen in Walsrode. Ich mache ja das Präsidentenamt im Ehrenamt. Und ja, ich komme selber aus dem Sport, habe so alles an Sportarten mal irgendwie gemacht, bin so ein Kind aus dem Vereinen herausgekommen, habe dann ein bisschen leistungssportmäßig im Turnerbund, in der Sparte Orientierungslauf mich bewegt. Habe Sport studiert, habe dann auch selbst im Ehrenamt viele Funktionen gehabt, vom Bundestrainer bis hin zu ja einfach Übungsleiter im Verein. Und ich glaube, das ist so, wo ich ganz, ganz viele Einblicke bekommen habe und wo ich auch immer mich noch dann zurückerinnern kann. Und jetzt so als LSB-Präsident, der dann die ganze Vielfalt des Sportes hat, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, wie sieht das eigentlich aus in so einer Sporthalle und was sind da die Probleme, Sorgen, Nöte, aber auch die Besonderheiten des Sports.
LSB-Präsident wird man ja wahrscheinlich nicht über Nacht. Du hast gerade schon kurz angesprochen, dass du schon so einige Dinge auch vorher gemacht hast. Wie war dein Werdegang sozusagen auf dem Weg zum LSB-Präsidenten?
Ja, ich war auf der Kreisebene in einem Kreissportbund als stellvertretender Vorsitzender unterwegs. Ich war in einem Fachverband als Landesfachwart tätig. Das heißt, ich habe so diese beiden großen organisatorischen Blöcke, die wir in Niedersachsen haben, nämlich unsere Landesfachverbände und die Kreissportbünde und Stadtsportbünde, die habe ich von Ihnen so ein bisschen kennengelernt. Ja, und dann kam einfach der Punkt, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen da mal jemanden, der auch so ein bisschen allparteilich ist, der nicht irgendwo zuzuordnen ist, sondern der den Sport als Ganzes sieht, der nicht irgendwie nur die Brille der Fachverbände auf hat oder nur die Brille der Vereine, sondern die Phase. Und ich glaube, das ist eine Qualifikation, eine Kompetenz, die wir zukünftig auch noch stärker brauchen, dass man ein bisschen Überblickswissen hat, dass man drauf schaut und versucht, auch alle Ideen, Interessen, Meinungen gut zu bündeln. Und dann hat man mich angesprochen, hat gefragt, Mensch, könntest du dir das denn vorstellen? Und dann habe ich kurz überlegt, aber es war wirklich eigentlich nur ein kurzes Überlegen, weil das war eine große Ehre für mich natürlich und gleichzeitig ist es für mich auch eine Gelegenheit, tatsächlich zu gestalten. Ich komme mit so vielen Menschen zusammen, habe so viele Berührungspunkte und höre ganz viel zu und das merke ich auch, dass das den Menschen so unglaublich viel gibt und gut tut, wenn sie merken, da ist jemand, der hört mir zu und der nimmt das auch mit und versucht da was zu bewegen. Und ich habe so viel Gestaltungsfreiheit in diesem Amt. Das macht mich unglaublich glücklich und das macht total viel Freude in diesem Amt.
Jetzt machst du das ein bisschen länger als ein Jahr, haben wir gerade schon kurz gehört. Das ist ja auch immer ein ganz guter Zeitpunkt, um schon mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu sagen, wie ist es ergangen in dem Jahr?
Also ich war ja vorher auch schon 4 Jahre Vizepräsident, von daher wusste ich ja schon, was da auf mich zukommt und was auch die Herausforderungen in so einem Ehrenamt sind, in diesem Präsidium. Das war natürlich jetzt eine Zeit mit Corona, mit den Krisen der Welt, die wir hatten, mit Kriegen in der Welt. Die hatten wir vorher in dieser Dichte und Komprimiertheit sicherlich nicht. Und Sport als Spiegelbild der Gesellschaft hat natürlich da auch dann die Aufgabe, diese Dinge in dem Bereich Niedersachsen hier zu lösen und auch Lösungen anzubieten, Unterstützung anzubieten. Und das war natürlich für uns sehr, sehr prägend. Wir mussten die Corona-Pandemie und die Auswirkungen für den niedersächsischen Sport erstmal irgendwie versuchen zu beheben. Das haben wir natürlich durch Finanzpakete gemacht, vielfältige Finanzpakete zusammen mit dem MI, mit dem Innenministerium. Das war eine richtige Kraftleistung, die wir da gebracht haben. Aber die Politik, die Landespolitik, unison über alle Parteien hinweg hat das auch erkannt, dass der Sport da eine ganz, ganz wichtige Rolle hat. Aber die Bewältigung der Corona-Pandemie, die war schon eine echte Herausforderung. Hinzu kam dann eben die Entwicklung in der Welt, was da so passiert ist. Auch das ist für uns als Sport und so wie wir den Sport sehen, wir machen ja nicht Sportpolitik, sondern wir machen Politik für den Sport. Das ist ja das, was wir bewegen wollen. Und da war ganz viel rechts, links, was uns berührt hat. Das Thema der Sportstätten, wo haben wir genügend Sportstätten, wie müssen die ausgestattet sein? Das Thema Ehrenamt. Wir brauchen Ehrenamtliche, jetzt gerade nach der Pandemie wieder mehr Ehrenamtliche, weil die Leute gehen wieder in die Sportvereine. Da brauchen wir Übungsleiten, da brauchen wir aber auch Betreuer, Menschen, die einfach da sind. Und das dritte Thema, das war dann das erste, waren die Mitglieder. Mhm. Wir brauchten wieder Menschen in den Vereinen. So, und wenn ich das jetzt sehe, was gerade passiert ist, die Menschen wieder in die Vereine gehen, dass unsere Zahlen jetzt wieder sehr, sehr gut aussehen, dann macht mich das stolz und auch freudig. Das war aber genau das, was unsere Herausforderung war in dieser Zeit.
Wenn du jetzt nach vorne blickst, sind das auch die Themen, die uns weiter beschäftigen werden im organisierten Sport? Oder meinst du, da kommen auch noch Themen auf uns zu, die wir vielleicht jetzt in dem letzten Jahr so noch gar nicht auf dem Plan hatten?
Also ich glaube, zentral wird sein, was in den Vereinen passiert tatsächlich. Was wollen die Menschen dort? Mit welchen Anforderungen gehen die auf unsere Vereine zu? Was erwartet sie da? Und ich bin ein großer Fan unserer Vereine, weil wir haben so ein tolles Angebot dort. Da sind so motivierte Menschen und wir sind aber auch in einem Kanon. Wir verpflichten uns ja den Werten des Sportes. Also wir haben das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt beispielsweise. Wir haben eine hohe Qualifikation bei unseren Übungsleitenden. Wir sind immer da, wenn es um Themen geht wie Integration, Inklusion, Nachhaltigkeit. All das sind Themen, die die Menschen in den Vereinen bewegt. Und das ist unser großes Prä, weil diese Menschen bringen das in die Vereine. Und das werden die Themen sein, wo wir als Dachverband, und das ist mein Verständnis von einem Landessportbund, wir sind ein Dachverband und wir liefern Leistung. Wir sind Dienstleister. Wir unterstützen Vereine und vor allen Dingen die Menschen in den Vereinen, dass die genau das machen können. Und das ist immer so ein Aushandlungsprozess, der nie abgeschlossen ist, weil es kommen neue Themen rein und die Frage ist, nehmen wir uns denen an und versuchen dort eine Unterstützung für unsere Mitglieder, das sind ja neben den Vereinen eben auch die Fachverbände, zu liefern. Oder ist es ein Thema, wo man sagt, nee, das lassen wir mal bei euch, weil da seid ihr viel besser dran. Und das werden die Herausforderungen der Zukunft sein, die Themen, die ich gerade genannt habe. Hinzu wird es natürlich in den enger werdenden Haushaltssituationen, die wir zurzeit auch haben, mit den großen Herausforderungen, wir haben das jetzt auf Bundesebene ja sehr intensiv alle mitbekommen, wird es für uns auch eine zentrale Frage sein, wie können wir weiterhin das Geld, was das Land uns zur Verfügung stellt, über die Finanzhilfe auch sichern. Und in den Gesprächen mit den politischen Entscheidungsträgern kriegen wir immer sehr, sehr positive Rückmeldungen, dass ein hoher politischer Wille ist, dass weiterhin in den Sport investiert wird in Niedersachsen. Das ist aus meiner Sicht aber auch zwingend notwendig. Also wir brauchen vernünftige Sportstätten, die müssen finanziert werden, aber wir brauchen auch Unterstützung, weil der Vereinssport, der ist rasselos, der ist klasselos und aus meiner Sicht ist der völlig alternativlos. Wir können so viele Dinge dort leisten und leisten die täglich. Das kriegt keine andere Organisation und schon gar nicht eine staatliche Organisation in irgendeiner Weise hin. Mhm.
Du hast gerade auch schon den Sport als Spiegelbild der Gesellschaft bezeichnet. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus im Sport, zwar jetzt nicht das dominante Thema, aber doch einige Vereine und Sportkreise und Verbände, die da vor echten Herausforderungen stehen. Sowohl der LSB und seine Sportjugend als auch der DOSB und viele weitere Vereine haben sich da jetzt schon positioniert. Wie siehst du das?
Also es ist richtig und wichtig, dass wir uns da ganz klar positionieren und auch abgrenzen. Und Sport steht halt für Werte wie Offenheit, wie Fairness, wie ein respektvoller Umgang miteinander. Und diese Werte, die leben wir ja tagtäglich. Die erleben wir nicht nur bei großen Sportveranstaltungen, sondern die erleben wir in den Vereinen, wie dort miteinander umgegangen wird. Und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Sport sich hier ganz klar positioniert. Wir werden das im LSB-Präsidium auch noch tun und ich unterstütze das sehr, die Initiative des DOSB an der Stelle. Wir wollen die Werte des Sportes hier ganz nach vorne ziehen und eine ganz klare Kante auch zeigen gegen jegliche extremistischen, rassistischen oder gewalttätigen Aussagen, die da getroffen werden, aber auch gegen Handlungen. Und ich finde, der Sport hat hier die Möglichkeit, so viele Menschen zu erreichen und eben neben diesem Sagen, dass man dagegen ist, dass man das nicht gut findet, hat man eben im Sport auch die Chance, über das Tun zu kommen. Also man kann es dort eben auch beweisen und kann tagtäglich auch zeigen, was es heißt, wenn man gemeinschaftlich Sport macht, ohne die Frage nach Rasse, Religion oder Hautfarbe zu stellen. Das praktiziert man und durch dieses Praktizieren, da haben wir eine gute Chance, im Sport ist, auch viel, viel intensiver zu leben und damit auch viel, viel mehr Wirkung zu erzielen.
Nun gibt es ja doch auch immer wieder Menschen, die sagen, Sport soll, darf nicht politisch sein. Wenn du durch die Lande fährst, hörst du das wahrscheinlich auch immer mal wieder. Wie entgegnest du dem?
Ich habe das ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, man muss das ein bisschen sezieren. Sport ist ja nicht zum Selbstzweck politisch. Also wenn es darum geht, dass dort Funktionäre irgendwie sich mit anderen Funktionären treffen und dann so politische Gespräche führen, möglichst noch alte Männer mit grauen Haaren, dann finde ich das völlig in Ordnung zu sagen, nee, das ist nicht der Sport, den wir wollen. Und wenn das Sportpolitik ist, in Hinterhöfen, hinter Büros, da irgendwelche Dinge untransparent zu verhandeln, dann sehe ich das genauso, dann gehört das da nicht hin. Wenn aber Menschen da sind, die sich für die Werte des Sports einsetzen und dann anderen auch helfen, wenn wir es schaffen, mit der politischen Ebene uns auseinanderzusetzen, zu diskutieren, Argumente auszutauschen und am Ende bleibt für die Vereine ein Förderprogramm, wie zum Beispiel jetzt zur energetischen Sanierung, dann ist das genau das, was ich will und wo ich glaube, dass es gut ist. Da gehört zu, dass es transparent geführt wird, dass man auch Partizipationsmöglichkeiten zulässt. Wir haben ja Mitglieder und die Mitglieder, das ist unsere Basis. Das sind die Menschen, die uns sozusagen beauftragt haben. Und da muss ich schon mal hören, was ist denn deren Meinung? Wie stehen die dazu? Wie ist deren Situation vor Ort? Was brauchen die? Und dann ist Sportpolitik für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil dann lebt es die Werte und dann vertritt es die Interessen der Menschen, die bei uns eben Mitglieder sind. Und dann ist es auch gut und richtig. Und das wäre auch so meine Vorstellung von Sportpolitik. Ja, erstmal für die Mitglieder, aber wir haben natürlich so eine Wirkung mit unseren 9.300 Vereinen, mit fast 2,5 Millionen Mitgliedschaften, dass wir eben auch nicht sagen können, naja, so alles, was da in der Welt passiert, das interessiert uns nicht, da haben wir nichts mit zu tun, wir machen nur Wettkampfbetrieb, sondern da haben wir eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und da müssen wir uns auch zu den Themen äußern, weil ein Verein ist eben ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und die Diskussionen, die wir hier führen, die werden da ja genauso geführt. Und deswegen ist schon auch wichtig, dass wir an bestimmten Stellen uns klar positionieren. Das ist eben bei Extremismus, Gewalt, Rassismus, Antisemitismus. Das sind klare Positionen, da sind wir Meinungsträger. Und das müssen wir sehr, sehr deutlich auch tun.
Und ja übrigens auch nicht erst neuerdings, sondern wir haben das ja schon ganz lange auch in der Satzung stehen.
So wie das kommt auch noch hinzu. Ne? Also die Satzung ist da schon immer so. Und wir haben uns ja auch an anderen Stellen in der Vergangenheit schon mal sehr, sehr klar geäußert. Aber eben nicht nur geäußert, sondern das auch ins Handeln gebracht. Wir haben Programme dazu aufgelegt, ne? Wir haben Themen in die Sportorganisation hineingebracht und deswegen, das ist genau richtig. Deswegen steht es in der Satzung.
Ja. Genau, und haben ja dann hier eben auch im Hauptamt Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter Sport mit Courage, um mal ein Projekt zu nennen, die sich ganz intensiv damit befassen und wo sich eben auch unsere Vereine und Verbände melden können, wenn sie das Gefühl haben, bei mir im Verein ist gerade was los, da müsst ihr mich mal unterstützen.
Da bist du genau wieder in der Definition, ne? Als Dienstleister, als Unterstützer, weil eben nicht jeder Verein kann das leisten. Wir haben tolle Vereine in Niedersachsen und toll wirklich über alle verschiedenen Strukturen, Größen hinweg. So ein Verein wie der TKH Hannover oder ASC Göttingen, ja, das sind riesige Vereine, die Struktur haben, die kriegen das gut hin. So ein kleiner Verein, da ist dann alles ehrenamtlich, ja, und die freuen sich dann, die sind glücklich, dass sie da mal jemanden haben, den sie anrufen können, wenn sie eine Pressemitteilung machen wollen oder ein Programm oder eine Initiative. Das ist gut, wenn wir da unterstützen können und genau da sehe ich auch die Aufgabe des Landessportbundes.
Wie ist das bei dir zu Hause vor Ort? Bist du da auch noch an der Basis unterwegs im Sportverein?
Ja, ab und an, aber das wird immer weniger, das muss ich leider einräumen, weil Ehrenamt als LSB-Präsident, das ist natürlich hauptsächlich am Wochenende und am Abend. Deswegen, meine kleine Tochter, die spielt Tischtennis, da unterstütze ich immer noch mal so ein bisschen mit Fahren und Tun, Machen, aber selber kriege ich zurzeit auch nichts mehr hin. Ich habe immer noch so ein paar ältere Herren, mit denen ich mal ein bisschen Fußball kicke. Das schaffe ich auch gerade noch mal so, aber ich bin da so der Unzuverlässigste. Und Ehrenamt, und das ist ja die tolle Leistung, die da auch hintersteckt, ist eben diese Verlässlichkeit, dass da jeden Dienstagabend steht da ein Übungsleiter und betreut die Jugendmannschaften. Der ist immer da, ganz selbstverständlich. Und das kriege ich momentan kaum hin. Ich freue mich dann immer mal, wenn ich meinen Leuten aus dem Verein mal zusammensitze oder mal eine Runde joggen gehen kann oder so. Das kriege ich gerade noch hin, aber mehr ist zurzeit einfach nicht möglich. Mhm.
Wie ist dein Eindruck, wenn du unterwegs bist in Niedersachsen, außerhalb unserer Sportbubble, nenne ich sie jetzt mal? Wie wird der organisierte Sport da wahrgenommen?
Also grundsätzlich immer erstmal positiv. Das ist, glaube ich, das steht erstmal über allem. Aber an vielen Stellen wird auch schon sehr kritisch drauf geguckt. Das ist ja auch ein Phänomen, was wir in der Gesellschaft haben, dass vieles auch hinterfragt wird. Und das halte ich auch für richtig, dass dort genau hingeschaut wird. Und da nimmt man schon an der einen oder anderen Stelle wahr, dass der Sport eben als Gesamtes gesehen wird. Und das kann man, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob wir von einem Fußball-Bundesliga-Club sprechen, mhm, oder eben von einem kleinen Mehrspartenverein, nur um diese beiden Extreme mal zu sehen. Und da gibt es dann eben schon auch immer Stimmen, die bestimmte Dinge, zum Beispiel die Professionalisierung im Sport, sehr, sehr kritisch sehen, die aber gar nicht auf die Vielzahl der Menschen zutrifft. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich wird gerade aus politischer Ebene wird dem Sport eine immense Bedeutung beigemessen. Und das muss ich auch sagen, über alle Parteien, auch im ganzen Land hat der Sport immer so eine wirklich integrative Kraft. Das ist in den Dörfern so, das ist aber auch in den Städten so. Das sind die Bewegungskitas, die da in den Großstädten entstehen, wo Kinder hingebracht werden können, in Bewegung gesetzt. Das ist als Ansprechpartner im Schulsport. Also die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft, die ist groß und das ist auch gut so. Gleichwohl vermisse ich manchmal schon auch so ein bisschen diesen, ja, wenn das so ist, dann, ja, mein Gott, dann müsst ihr da auch noch mal ein bisschen investieren. Also sowohl finanziell als auch in der Wertschätzung. Ist dann doch schon häufig so, dass ich den Eindruck habe, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich würde mir da schon wünschen, dass das noch mehr wertgeschätzt wird und dass auch mal richtig reingelangt wird in die Kasse und gesagt wird, so, jetzt investieren wir wirklich in den Sport, da ist jeder Euro wirklich gut investiert.
Mhm. Wir haben vorhin schon über das Thema Ehrenamt lange gesprochen, auch Übungsleitende. Wir haben jetzt die Situation, heute gerade ein Bericht in der Zeitung dazu gewesen, die Menschen gehen wieder in die Vereine und jetzt brauchen wir eigentlich noch viel mehr Übungsleitende, die diese Menschen auch wieder anleiten können. Wie kriegen wir das hin?
Das war ein bisschen vorauszusehen. Also wir haben das ein bisschen schon geahnt, dass das kommen wird, weil in der Pandemie haben viele eben ja das genutzt, um dann auch mal ihr langjähriges Ehrenamt zu beenden. Und es war klar, wenn unsere Programme greifen, und da freue ich mich ja erstmal, dass alles das, was wir gemacht haben an Initiativen, da waren ja Menschen so viel unterwegs, ne, in allen Ebenen, also hier beim Landessport und die Hotline, die wir eingeführt haben, die sich jetzt bewährt hat, die weitergeführt wird. Also wenn man da was Positives finden kann an der Pandemie, haben wir das da erlebt. Und dann war klar, wir müssen irgendwie Übungsleiten haben, müssen uns da irgendeine Idee auch entwickeln. Das haben wir getan, indem wir gesagt haben, wir gucken nochmal in die Lizenzierungsverfahren, können wir da nochmal irgendwie ein bisschen was regeln, dass Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen länger raus waren, nicht gleich wieder die ganze Lizenz neu machen müssen, ob es nicht so einen Refresher-Kurs gibt, ob es so Schnellkurse gibt, ob es Online-Kurse gibt, Online-Formate. Das alles aber eben immer so ein bisschen in dem Spagat, dass wir gesagt haben, wir wollen schon aufpassen, dass wir die hohe Qualität, die wir da einfach haben, auch nicht verlieren. Mhm. Und das haben wir gemacht mit den Initiativen, die schlagen gut an. Gleichwohl brauchen wir noch ein bisschen Förderung aus meiner Sicht, nicht nur bei den Trainern und Übungsleitenden, sondern es geht eben auch um diese Menschen im Verein. Um die Mami, die da die Brötchen verkauft, um den Platzwart, der da den Rasen mäht, also alles die. Und da sind unsere Initiativen, Vereinshelden zum Beispiel, eine tolle Initiative, da nochmal ein bisschen hinzugucken, dass wir das stärken. Dritter Punkt da ist, dass ich glaube, dass man auch, das Land Niedersachsen hat ja eine Enquete-Kommission eingesetzt zur Förderung des Ehrenamtes, die gearbeitet hat, die auch einen tollen, aus meiner Sicht, Abschlussbericht vorgelegt hat. Da stehen ein paar Sachen drin. Da muss man nochmal wirklich drüber nachdenken. Die sind sehr pragmatisch. Vieles ist im Sport schon umgesetzt, aber zum Beispiel Anerkennung von Rentenpunkten. Wenn jemand aktiv ist im Ehrenamt, kann ich das nicht irgendwie. Also da sind wir gerade in Gesprächen ein bisschen auch nochmal mit der Politik, aber auch mit den Menschen, die damals mitgearbeitet haben, an diesem Bericht in der Enquete-Kommission waren. Und ich glaube, da ist noch Potenzial, was zu tun.
Ist der organisierte Sport da aus deiner Sicht auch beweglich, agil genug?
Na, erstmal ist ja der Organisationsgrad ist ja der E.V. Punkt, also ein sehr basisdemokratisches Element. Man hat Mitglieder, die schließen sich zusammen. Übrigens auch im Grundgesetz verankert, dieses Recht, einen Verein gründen zu können. Das Grundgesetz wird dieses Jahr 75 Jahre. Tolles Ereignis, um alles das, was an Errungenschaften in der Demokratie da ist, auch nochmal zu feiern und sich vielleicht ein bisschen bewusst zu werden, wo kommt das eigentlich her? Ne? Und wenn ich den E-Punkt V-Punkt nehme, dann ist der eigentlich das Element, was man hat. So, und da sind eigentlich wenige. Da gibt es nur einen Vorstand und eine Mitgliederversammlung, die entscheidet das alles. Mhm. So, und von daher glaube ich, dass wir da schon auf einem richtig guten Weg sind mit dieser Struktur, die wir da haben. Mhm. Das ist erstmal gut im E-Punkt, V-Punkt. Jetzt ist die Frage, wenn jemand merkt, dass der Verein da irgendwie sich verändern sollte, irgendwie einen Trend aufgreift, eine neue Sportart, wollen es die Mitglieder? Und ich bin gegen eine sozusagen so eine Zwangsentwicklung, dass man sagt, ihr müsst euch jetzt bewegen. Ja, ich freue mich über jeden Verein, der sich aufmacht, sich irgendwie zu verändern und moderner zu werden, sich anzupassen. Alles gut. Aber man muss auch ein Recht einräumen, dass ein Verein sagt, nö, wir haben da unsere eine Sparte und das machen wir. Unsere Mitglieder gehen zurück. Okay, aber wir sind damit glücklich. Auch das gehört für mich zum Demokratieverständnis dazu. Ich nehme aber wahr, dass ganz, ganz viele Vereine sich auf den Weg machen, sich auch zu verändern. Und sie wollen sich auch verändern. Und die wollen neue Trends aufgreifen, weil dann macht das einfach viel mehr Spaß. Ne? Und die Menschen dort merken, hey, wir sind jetzt wieder da, wo die Menschen um uns herum auch sind, außerhalb des Sportes, und sind nicht irgendwie da in unserer kleinen Bubble und machen da nur eine Sache und drumherum interessiert das keinen. Das ist ja das Schöne beim Sport, dass man damit auch andere Menschen erreicht, zum Beispiel Zuschauer. Mhm. Die gucken Sport, weil das da so schön ist. Und deswegen nehme ich eigentlich wahr, dass die meisten Vereine sich auf den Weg machen und da unglaublich Fantasie entwickeln, auch Workshops machen, wo sie mal gemeinschaftlich drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich, was sind unsere Werte, wofür stehen wir, wo wollen wir hin. Das tun die. Und die das nicht machen, den finde ich, sollte man das auch einräumen. Ne? Ob die dann noch in 20, 30 Jahren genauso ihr Angebot haben, das weiß ich nicht. Aber ich finde, das sollten wir zulassen.
Mhm. Apropos auf den Weg machen, ein Thema, was sich, glaube ich, in vielfacher Hinsicht beschäftigt, ist das Thema Ganztag. Das ist ja auch was auf uns zukommen wird. Wie ist da dein Eindruck? Wie sind wir da aufgestellt? Also sowohl die Schulen als auch die Sportvereine.
Also erstmal in der Einschätzung dessen, was in den letzten Monaten, Jahren, der Ganztag ist ja nicht neu. Wir haben ja schon Ganztag in Niedersachsen schon seit geraumer Zeit und haben auch schon jede Menge Erfahrungen gemacht. Die Vereine, die Sportvereine, die da beteiligt waren, glaube ich, waren unisono sich einig, dass das ein guter Schritt ist, dass das eine Riesenchance ist. Jetzt kommt der verpflichtende Ganztag bundesweit als Bundesgesetz. Und ich glaube, das ist für Vereine eine Riesenchance. Eine Chance, wenn sie in Trägermodelle kommen, wenn sie merken, aha, wir können aus dem Sport heraus nicht nur den sportlichen Ganztag organisieren, sondern wir haben die Kompetenz, auch den Ganztag in Summe mit allen anderen Angeboten, die es dort gibt, Musik, Kultur, Kunst zu organisieren. Das ist mir schon auch wichtig. Also ich glaube, wir brauchen in einem Bildungsbegriff, der weit ist, brauchen wir eben auch neben dem Sport alles andere, um junge Menschen zu entwickeln, die dann auch aus den verschiedenen Kompetenzstrukturen heraus sich ergänzen können. Deswegen glaube ich, Sportvereine sind ein wichtiger Teil im Ganztag, weil der Sport eben sehr, sehr viel vermitteln kann. Es muss ein gutes, ausgewogenes Verhältnis geben der Ganztagsangebote. Und da kann ich mir vorstellen, dass Vereine eben über ihre Strukturen auch Trägermodelle übernehmen oder in der Trägerschaft auch sind. Da haben wir auch gute Beispiele. Aber dafür brauchst du auch ein bisschen Größe und du brauchst Menschen dafür. Und das ist an der einen oder anderen Stelle, bin ich mir nicht sicher, ob das dann so ein kleiner Verein leisten kann oder ob dann nicht jemand anders das machen kann. Zum Beispiel unsere Sportbünde vor Ort, die natürlich eine andere Unterstützung haben, die auch ein bisschen Hauptamt haben dafür. Also da sehe ich eine große Chance. Inhaltlich ist, glaube ich, das Thema Bewegung eins der zentralen Themen unserer Gesellschaft. Auch da haben wir ja die Erkenntnisse. Wenn ich sehe, dass wir hier in Hannover in den Schuleingangsuntersuchungen irgendwie so ein Fünftel der Kinder eben adipös diagnostizieren, also nicht nur vielleicht mit Bewegungseinschränkungen, sondern krankhaft übergewichtig. Mhm. Wenn ich sehe, was drumherum läuft in den Kinderzimmern, so, dann sind das Entwicklungen, denen müssen wir ganz aktiv entgegentreten. Und da sehe ich auch eine klare Aufgabe von Schule. Schule muss das Thema Bewegung, Sport, Ernährung, Gesundheit muss ein gesellschaftliches Ziel sein, ein Bildungsziel sein, dass junge Menschen heute wissen, wie sie sich bewegen müssen, warum sie sich bewegen müssen, warum das gut ist. Und erwiesen ist eben auch, dass eben Lernen und Bewegung sehr, sehr eng zusammengehört. Und da hört man jetzt so ein bisschen vielleicht den Pädagogen raus. Ne? So, ich glaube, das ist schon echt ein zentrales Anliegen. Wir müssen dort aufhören zu sagen, ja, die Kinder müssen sich bewegen. Ja, sie müssen sich täglich bewegen. Wir brauchen jeden Tag in der Schule eine Bewegungseinheit. Die darf aber nicht den Sport ersetzen. Wir brauchen auch endlich mal die dritte Sportstunde. Da kämpfen wir, glaube ich, im Land schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Und immer sagen alle, ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Folgekosten, die wir da haben, das kann auch jeder BWLer mal nachrechnen. Was wir hinten im Gesundheitssystem an Folgeerkrankungen finanzieren müssen, wenn wir das in den Schulsport stecken würden, in die Ausbildung von Sportlehrern, dann wäre das Problem gelöst. Also da müssen wir unbedingt dran. Ich sehe den Ganztag da aber als eine zentrale Chance, weil es das Thema hochholt, weil es Leute zusammenbringt. Weil wir haben natürlich nicht auf den Schlag da die Sportlehrer. Das ist ja ganz klar. Aber da können wir verknüpfen und das ist das Thema.
Aber wie gut solche Projekte funktionieren können, hat jetzt der TK Hannover ja auch gezeigt mit der Schwimmoffensive. Also da steckt ja auch ganz, ganz viel Fantasie drin und dann sind sie auch direkt mal mit dem Stern des Sports ausgezeichnet.
Wunderbar, also wirklich wunderbar. Ich durfte mit dabei sein in Berlin und ich habe mich so gefreut, weil es gezeigt hat, was sind denn die Erfolgsfaktoren? Die Erfolgsfaktoren waren ja nicht hier, dass da nur ein Verein war, sondern da war ein Verein, da war ein Regionssportbund, da war die Stadt Hannover, da war die Region Hannover, da waren Unterstützer rechts, links, zwei Vereine, drei Vereine und auf einmal funktioniert das. Also eine Kompetenz, die wir zukünftig brauchen, dass wir nicht alleine nur auf uns schauen, sondern uns vernetzen, mit anderen zusammen ein Thema finden und dann wird das eine Dynamik und dann hast du da natürlich Menschen, die sich da so reinbringen. Das zeigt diese Kraft des Sports, die da telefoniert haben, wo sind Hallenzeiten frei, ne? Also ganz großartig, das hat mich sehr gefreut, ja.
Nun ist der TK natürlich auch ein Vorzeigeverein, ein riesengroßer Verein, toll geführt. Ist das auch für kleine Vereine möglich? Also mit Fantasie, vielleicht auch ja mit Unterstützung unserer Programme, unserer Förderprogramme und eben mit dem Sozialraum, den man sich erschließt?
Ich glaube, gerade die kleinen Vereine, auch in der Fläche, die haben da eine besondere Chance, weil ich komme ja selbst auch von einem Dorf, lebe auf einem kleinen Dorf und da merke ich, wie diese persönlichen Kontakte, da kennt sich ja jeder und das ist ja ein Riesenprä, was so ein Verein dann hat, dass er die direkte Ansprache wählen kann. Wenn man dort irgendwas macht, braucht irgendwie was, da muss irgendwas gebaut werden, dann ruft man fünf Leute an, die sind alle da. Also ich glaube, gerade die kleinen Vereine haben eine Chance durch die Nähe zu den Menschen. Beim TKH, großartiger Verein, aber bei den Mitgliedszahlen, da kenne ich gar nicht alle persönlich. Ne? Da muss ich dann wieder anders wählen. Hier kann ich über persönliche Betroffenheit, über die persönliche Ansprache als Teil des Dorfes zu sein oder des Quartiers zu sein. Ich glaube, das ist das. Und wenn da die Vereine sichtbar sind und sich nicht abgrenzen, sondern integrieren, wie wir das eben auch schon in Teilen, in Städten haben, wo der Sportverein sozusagen die Quartiersarbeit übernimmt, soziale Komponenten mit einfließen lässt, zusammenbringt die Menschen, dann geht das. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von kleinen Vereinen. Die sind da sehr flexibel, sind sehr, sehr nah dran an den Menschen und kennen die Menschen vor Ort.
Ich würde gerne einen kleinen Themensprung machen mit dir, wenn du möchtest. Es geht um Olympia. Du arbeitest ja mit an einer Arbeitsgruppe vom DOSB auch zum Thema Olympia-Bewerbung. Wie siehst du da die Chancen? 2036 wird es in Deutschland Spiele geben, deiner Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es so, wir haben ja mit den letzten Bewerbungen, wenn man das ehrlicherweise sieht, nicht so richtig gut gelegen. Wir haben, glaube ich, 7 erfolglose Bewerbungen für Winter- und Sommerspiele und Paralympische Spiele gehabt und alle sind gescheitert. Glaube ich, allen bewusst ist noch Hamburg jetzt als die letzte erfolglose Bewerbung. Und deswegen habe ich es sehr begrüßt, dass der DOSB gesagt hat, also wir wollen jetzt nicht einfach so weitermachen und uns immer wieder bewerben und dann gibt es eine Befragung der Menschen, der Einwohner und dann scheitert das wieder, sondern dass man erstmal gesagt hat, wir gucken jetzt erstmal, was war da in der Vergangenheit irgendwie das, woran es gescheitert ist. Und da hat man eine Sache sehr, sehr klar identifiziert und das war, dass die Menschen das Gefühl hatten, sie konnten hier nicht mitreden. Mhm. Ihnen wird da irgendwas vorgesetzt. So, und das haben wir versucht umzusetzen, indem wir analysiert haben und dann mal geguckt haben, als erstes, bevor wir überhaupt reden über irgendeine Bewerbung, was sind eigentlich die Wünsche der Bevölkerung? Und dieser Dialogprozess, der ist im letzten Jahr beendet worden. Man hat 6 Millionen qualifizierte Rückmeldungen über die Landingpage bekommen. Deine Idee, deine Spiele. Also was bewegt Menschen, was stellen sie sich vor unter Olympischen Spielen? Wenn die in Deutschland sein sollten, was wäre denen wichtig? Mhm. Und dann über Social Media, über Dialogforen und letztendlich hat man dann ein Lastenheft gehabt, also sozusagen ein Anforderungskatalog. Wenn in Deutschland Olympische Spiele und Paralympische Spiele stattfinden, was ist wichtig? Worauf müsstet ihr achten, DOSB, damit das für alle Menschen hier irgendwie erfolgsversprechend ist? Und das ist die sogenannte Frankfurter Erklärung, die im Dezember dann veröffentlicht wurde. Und da stehen eben Dinge drin wie, ja, also wenn ihr das macht, dann muss das auch nachhaltig sein. Wenn ihr das macht, dann müssen die Eintrittspreise so sein, dass da auch eine Familie mit 4 Kindern mal hingehen kann. Ja, wenn ihr das macht, dann möchten wir partizipieren. Wenn ihr das macht, keine Sportgroßanlagen bauen, sondern baut bitte kleinere Sachen, guckt, dass die Vereine davon was haben und. So, und das liegt jetzt vor. Das haben wir, dieses Lastenheft. Und jetzt wird geguckt, wie kriegen wir das sporttechnisch gut umgesetzt? Weil du musst natürlich bei Olympischen Spielen, das ist ja ein Riesenevent. Mhm. Da brauchst du Sportstätten, die schon da sind und die findest du eben auch nicht mehr an einem Ort, sondern da müssen wir über eine Deutschlandbewerbung nachdenken. Dann kommt noch das Thema Sommer-Winter. Auch da hat die Frankfurter Erklärung klar gesagt, ein deutliches Prä für Sommer. Mhm. Auch aus ökologischen Gründen, wenn man sagt, naja, mit dem Winter, ob das noch alles so sinnvoll ist und nachhaltig ist, das weiß ich nicht. Und deswegen, um ein bisschen auf deine Frage, ich weiche sehr stark aus, ja, ne, weil es keine einfache Entscheidung ist. Also ich glaube, es wird immer eine Doppeledition, das hat sich so eingebürgert. Also nicht mehr auf einen Termin sich zu bewerben, sondern wenn dann 36-40. Das ist so Tradition mittlerweile jetzt geworden bei den letzten Bewerbungen. Die Entscheidung, ob Winter oder Sommer, die fällen die Bundesfachverbände, das ist satzungsmäßig so geregelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Sommerspiele gibt, dann nicht an einem Ort, sondern in Clustern über Deutschland verteilt. Ich persönlich bin dafür, dass wenn wir das so machen, wenn wir gucken, was wollen die Menschen eigentlich, wenn wir das beachten, und ich glaube, Paris wird da ein erster Schritt. Ich glaube, man ist da noch nicht am Ende, das geht immer noch besser, aber ich glaube, Paris jetzt mit solchen Dingen wie eine Eröffnungsfeier, die frei zugänglich ist, mit solchen Dingen, dass wir erstmals 50% männliche und 50% weibliche Sportler haben. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das sind kleine Schritte, aber ich glaube, wenn man die weiterführt, dann kommen wir dahin, dass auch Deutschland in der Lage ist, genau solche Spiele auszurichten. Und deswegen, ja, ich glaube, wir sollten uns bewerben und ich hoffe, dass es dafür auch ein breites Votum gibt. Zurzeit sehe ich das. Wenn es nach mir ginge, ist es 36 oder 40. Da finde ich es wichtig, wenn es 36 ist, dass die Vorbehalte, also die Nazi-Spiele, 100 Jahre, also die jüdische Gemeinde in Deutschland hat sich sehr positiv dazu geäußert und gesagt, ja, ist doch ein schönes Datum, da könnt ihr doch zeigen, dass ihr es anders könnt und dass wir weltoffen sind in Deutschland, also nutzt es doch. Also von daher, das war mir wichtig, dass dort auch die Menschen, die es eigentlich betrifft, die sagen, nee, finde ich gut, wenn ihr das tut. Ich habe deswegen gegen 36 da keine grundsätzlichen Vorbehalte an der Stelle. 36, 40, da muss man das Ganze ein bisschen geopolitisch einordnen. Was sind die Mitbewerber? Da sind auch mal viele Namen unterwegs. Aber wenn du zurückschaust vor 15, 20 Jahren, wie sah es denn da aus in der Welt? Da hätte keiner mit den Krisenhärten gerechnet, die wir jetzt haben. Und so ist es jetzt, wenn wir über 36 oder 40 nachdenken, 10, 15 Jahre. Das ist schon ein ganz schön langer Zeitraum. Also wie wird sich der Sport verändern? Wie verändert sich die Welt bis dahin? Das jetzt zu planen, ist relativ schwierig. Deswegen jetzt in der Planungsarbeit ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Jugend mit einbeziehen. Also mal fragen, weil das sind die, die dann 20, 30, 40 sind. Die mal fragen, wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr für Vorstellungen? Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich glaube, es wäre gut und 36, 40 Sommerspiele, Paralympische Spiele in Deutschland. Also ich wäre da ein Fan für.
Und du hast es gerade schon so angedeutet, was ich mir auch sehr schön vorstellen könnte, ist, dass so eine Art olympische Bewegung ja auch in Gang kommt. Also jetzt gar nicht erst mit den Spielen natürlich, sondern schon lange vorher, dass es in den Schulen thematisiert wird und dass eben auch die jungen Menschen, die du gerade angesprochen hast, da sozusagen mit reinwachsen und dann 36 eben oder 40, wann auch immer, dann in dem Alter sind, wo sie dann eben auch die Früchte ernten können sozusagen.
Absolut, ne? Das ist auch im Lastenheft ganz klar drin, ne? Mach das bitte so, dass das nicht irgendwie so abstrakt ein Event ist, sondern versuch dieses Olympische, was ja in unseren Wertekanon passt, über Bildung, über Schulen im Vorfeld, nutzt es vielleicht für den Schulsport dann auch. Also wenn wir noch Argumente brauchen für die dritte Sportstunde, da haben wir sie. Ne? Ja. Also genau das ist wichtig, dass wir das verknüpfen, dass das nicht losgelöst da irgendwo so bleibt als ein Elite-Event, was da irgendwo stattfindet, wo wenig Menschen Zugang haben, sondern Partizipation, das Thema hochhalten, sich damit beschäftigen, Zugänge dazu zu ermöglichen. Das ist genau das. Und dann werden Olympische und Paralympische Spiele auch sinnhaft. Dann verstehen die Menschen auch diese Wirkung, was dahinter steckt beim olympischen Feuer, warum das tatsächlich ein Feuer ist. Aber genau das müssen wir tun. Und dann, glaube ich auch, hast du die Menschen mit dabei und dann wird es auch keine Negativbewegung wie die No-Olympics, die wir in Berlin damals ja 2000 bei der erfolglosen Bewerbung hatten, wird es dann nicht geben.
Und wenn man es runterbricht, meinst du, unsere Vereine hier, der kleine Verein in Niedersachsen, kann da auch von partizipieren?
Ja, also da bin ich fest von überzeugt, das ist auch valide. Wir haben in den olympischen Zyklen dann immer mehr Menschen, die Sport machen. Durch die mediale Verbreitung der Sportarten sind das genau die Zugänge, wenn Menschen zu einer bestimmten Sportart kommen. Wenn man jetzt 72 sich anguckt, ich war jetzt gerade in München, bin nochmal am Olympiastadion, am Olympiapark vorbeigefahren, dann weiß man, was das für eine Strahlkraft hat, diese Liegenschaft, aber auch die ganze Trimmdich-Bewegung, die damals entstanden ist in den 70er Jahren, die rührte daher. Also wenn man das gut macht, was du gerade angesprochen hast, das auch nutzt für solche Aktionen, dann kann das einen unglaublichen Zuwachs haben in der Breite, im Spitzensport, wenn du mit Spitzensportlern sprichst. Wenn du mit jungen Nachwuchssportlern sprichst, ne, die haben ein Ziel und das ist Olympia. So, und dann noch im eigenen Land, also bei uns im Sportinternat, die erfolgreichen Sportler fragst, die haben Leuchten in den Augen, ne, da wollen sie hin. Also ich glaube, der Schub für den Verein über Zugänge, neue Mitglieder, der ist immens und das können wir nachweisen. Immer wenn wir Großveranstaltungen haben, wo auch positive Effekte sind, dann kommen auch mehr Menschen in die Vereine und interessieren sich für den Sport. Mhm.
Wir haben mit dir als Person angefangen. Ich würde gerne mit dir als Person noch wieder aufhören. 2036, dein Vorgänger, Professor Umbach, war 26 Jahre LSB-Präsident. Bist du dann 2036 noch LSB-Präsident?
Man soll nie, nie sagen. Das habe ich. Also man weiß nicht, was passiert. Aber grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass wir auch in diesem Amt eine Fluktuation haben. Das wird zukünftig, glaube ich, auch ein wichtiges Element. Deswegen, ich strebe nicht an, Rekorde zu brechen, was Amtszeiten anbelangt. Ich glaube, ich habe eine Verantwortung. Also das ist keine Sache, die man mal so mal kurz macht und dann gleich wieder abgibt. Dafür stehe ich nicht. Ich möchte für eine Konstanz, weil die Dinge, die wir auf den Weg bringen, das sind auch langfristige Dinge. Das braucht ein bisschen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das Thema Amtszeitbegrenzung auch bei uns in der Satzung mal aufnehmen. Ich spreche da jetzt nicht von einer Legislatur, aber zwei, drei Legislaturperioden, damit man bestimmte Projekte auch erfolgreich vollenden kann. Aber ich glaube, irgendwann ist dann so ein Punkt auch, wo man dann das auch, was Demokratieverständnis ist, Partizipation, auch mal andere Menschen mitentscheiden lassen, notwendig ist. Deswegen 36, wenn ich jetzt rechne, glaube ich eher nicht. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also ich finde das wichtig, dass wir da auch breit aufgestellt sind. Jetzt freue ich mich auch, dass wir so ein großes Präsidium haben, wo viele Meinungen sind, wo unterschiedliche Positionen sind. Das finde ich eher eine Chance und ein Gewinn.
Mhm. Letzte Frage schon von mir. Du hast das auch gerade das Präsidium angesprochen. Was wünschst du dir auch für deine weiteren Amtsjahre jetzt, gerade vielleicht auch was so Zusammenarbeit, Hauptamt, Ehrenamt im LSB angeht?
Ja, da haben wir natürlich auch ein paar Veränderungsprozesse, was das Hauptamt anbelangt, die Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt, das macht die Qualität. Und da sind handelnde Personen und wir haben einen tollen Vorstand mit Marco Lutz und Reinhard Rabe, der aber eben jetzt auch sich verändern wird. Unser Vorstandsvorsitzender ist jetzt so auch in seinem letzten zwei, drei Amtsjahren. Das heißt, da bricht auch eine Kompetenz weg, die über fast vier Jahrzehnte entstanden ist. Mhm. Da sehe ich jetzt auch das Präsidium beauftragt, zu überlegen, wie geht das da weiter? Das heißt Wissensmanagement, das heißt aber auch, was brauchen wir zukünftig? Wie muss so ein Landessportbund im Hauptamt geführt werden? Und wie ist die Schnittstelle zum Ehrenamt? Was ist die Rolle des Präsidenten an der Stelle? Ist immer so zwischen strategisch, politisch, aber wie weit operativ, ja, nein. Das sind viele Themen, die sind heute eben nicht mehr so klar zu trennen, sondern die gehen sehr ineinander. Das klappt zurzeit sehr gut mit dem Präsidium. Wir haben da ganz viele motivierte Menschen, 10 an der Zahl. Der Vorstand ist damit drin. Ich schätze meinen Vorstand sehr. Ich schätze aber auch die gesamte Struktur hier im LSB sehr. Ich nehme da immer wahr, dass das sehr, sehr nette und sehr, sehr engagierte Menschen sind. Und manchmal bedarf das vielleicht noch ein bisschen mehr der Erklärung nach außen, weil bei 2,5 Millionen Mitgliedern ist das schon, bis du da jedem erklärt hast, was das, wie das alles abläuft, das ist schon relativ kompliziert. Deswegen ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit, auch da neue Wege zu gehen, wie über dieses Format, aber auch über andere Formate. Da müssen wir uns bewegen, sonst erreichen wir unsere Mitglieder da nicht. Und dann ist auch Haupt- und Ehrenamt, kannst du dann auch gut trennen voneinander.
Wunderbar. Das war unser Dialogformat. Vielen Dank, dass du da warst, André
Kwiatkowski. Ja, dafür nicht. Spaß gemacht, danke.
Mein Name ist Jörg Beil. Bleiben Sie sportlich.
Das war der LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.